Ja, liebe Geschwister, wir haben als Rahmenthema für diese Abende das Thema gehabt: Praktisches Christentum zur Ehre des Herrn, die Antwort auf Gottes Erbarmen, anhand von Römer 12. Und heute Abend ist der zweite Vortrag mit dem Thema Praktisches Christentum in den Beziehungen unter den Gläubigen. Wir wollen noch einmal auch heute Abend das 12. Kapitel aus dem Römerbrief miteinander lesen. Römer 12, Abvers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern so zu denken, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn ebenso, wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der verliehenen Gnade, der uns verliehenen Gnade, es sei Weissagung, so lasst uns weissagen nach dem Maß des Glaubens. Es sei Dienst, so lasst uns bleiben im Dienst. Es sei der lehrt in der Lehre, es sei der ermahnt in der Ermahnung, der gibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander. In Ehrerbietung geht einer dem anderen voran. Im Fleiß seid nicht säumig, seid inbrünstig im Geist, dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch, in Trübsal hart aus, im Gebet haltet an. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Segnet die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den sich Freuenden, weint mit den Weinenden, seid gleichgesinnt gegeneinander, sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt nicht euch selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Aber wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Denn wenn du dieses tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht von dem Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Soweit das Wort Gottes. Wir haben gestern Abend gesehen, dass im Römerbrief der Apostel Paulus uns in besonderer Weise eben dieses Erbarmen Gottes, die Barmherzigkeit Gottes vorstellt, der sich unser angenommen hat, der das Sündenproblem in unserem Leben gelöst hat durch das Werk des Herrn Jesus, seines Sohnes, der auch die Frage, dass der Sünde in unserem Leben gelöst hat, dort auf Golgatha, wo der alte Mensch mitgekreuzigt wurde. Und Paulus geht jetzt, wenn er den praktischen Teil dieses Briefes beginnt, davon aus, dass er sagt, dieses Erbarmen Gottes, das muss jetzt in eurem Leben eine Antwort finden. Deswegen haben wir das gesehen, dass er sie ermahnte durch die Erbarmungen Gottes. Und wir haben die ersten zwei Verse gestern Abend betrachtet und haben dort gesehen, dass die Antwort nur sein kann, dass wir unser Leben unserem Retter, dem Herrn Jesus, zur Verfügung stellen. Dass wir unser Leben als unseren Leib ihm darstellen, das heißt unser Leben, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Wir haben uns dann noch beschäftigt mit den drei Schlachtopfern, die Gott heute von uns wohlgefällig annimmt, nämlich hier in erster Linie unser ganzes Leben, das ihm gehört. Zweitens das Lob, das wir ihm darbringen und das Wohltun und Mitteilen, das wir aus Dankbarkeit tun dürfen. Hebräer 13. Und er sagt uns hier, das ist euer vernünftiger Dienst. Das ist die einzig logische Konsequenz. Und Dienst bedeutet hier, wir haben erwähnt, dass das dreimal vorkommt, drei verschiedene Worte. Hier in Vers 1 bedeutet das Wort Dienst Gottesdienst. Das ist ein vernünftiger Gottesdienst, in den Augen Gottes unser Leben ihm zur Verfügung zu stellen. Das hat dann zur Folge, wie wir gesehen haben, dass wir auf der einen Seite nicht gleichförmig dieser Welt sind, dass wir uns nicht formen lassen, entsprechend der Welt, aus der wir errettet worden sind, sondern dass wir erneuert werden, und zwar durch eine Erneuerung unseres Denkens, sodass das von innen heraus geschieht. Und das versetzt uns dann in die Lage, zu prüfen, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Damit haben wir uns etwas länger beschäftigt. Heute, im zweiten Teil dieses Kapitels, kommen wir dazu, sieht denn unser Verhältnis aus untereinander als Christen, als Gläubige? Da benutzt der Apostel jetzt ein Bild, das er eigentlich nicht so vorrangig im Römerbrief hat, er das Thema der Versammlung der Gemeinde eigentlich kaum behandelt. Aber er benutzt hier dieses Bild, das wir auch aus anderen Stellen kennen, von dem Leib und den Gliedern. Hauptsächlich aus praktischen Erwägungen, wie wir sehen werden. Wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber der Apostel beginnt damit, dass er sagt, ich sage durch die Gnade, die mir gegeben worden ist. Der Apostel Paulus, wir würden sagen, wenn wir sein Leben betrachten, das war einer der größten Arbeiter des Herrn, den der Herr uns geschenkt hat. Er selbst macht aber deutlich, dass das nur Gnade war, dass er, der er selbst die Versammlung Gottes verfolgt hatte, angefangen von der Steinigung des Stephanus, wo er zugestimmt hatte und vieles andere, er betrachtet das als Gnade. Und da macht er eine sehr interessante Ausführung zu in 1. Korinther 15. Im Vers will ich auch einmal lesen, 1. Korinther 15, Vers 10. Da sagt der Apostel, da spricht er davon, dass er die Versammlung Gottes verfolgt hat, und dann sagt er in Vers 10, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Er sagt, es ist alles nur Gnade, dass ich jetzt hier als dieser Apostel vor euch stehe. Das, was ich bin, bin ich durch Gottes Gnade. Jetzt könnte man sagen, ja, dann brauchst du ja nichts mehr tun, wenn alles nur Gnade ist. Aber er sagt dann im nächsten Satz, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Aber jetzt könnte man denken, also bist du doch wieder stolz darauf. Nein, er sagt, nicht ich habe das getan, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Er sagt, es ist letztlich alles Gnade. Und das werden wir auch hier weiter sehen, das ist auch in unserem Leben so. Alles, was wir tun können und sollen für den Herrn, ist letztlich nur Gnade, ist kein Verdienst. Der Herr erzählt einmal ein Gleichnis, und wo der Knecht am Ende sagt, dass er ein unnützer Knecht war, ich habe ja nur getan, was ich zu tun schuldig war und nicht etwas, worauf ich mir irgendwas einbilden kann. Und diese Gnade, da erinnert Paulus sie dran als Ausgangspunkt für seine Ermahnung, die er jetzt ihnen gibt. Jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt. Er wird in diesem Abschnitt mehrmals sagen, jeder unter euch. Es geht also jetzt um eine Ermahnung, die für jeden gilt und wo jeder in diesem Leib eine Aufgabe hat. Wir werden das noch sehen. Das ist nicht irgendwo eine bestimmte Klasse, die jetzt gemeint ist, und die anderen, das sind die Konsumenten, die haben also nicht weiter was zu tun, sondern jeder hat eine Aufgabe. Wir werden das gleich noch sehen. Aber er fängt damit an, dass jeder nicht höher von sich denken soll, als zu denken sich gebührt, sondern dass er besonnen sei. Was meint er damit? Ich nehme jetzt mal eine andere Stelle, die ähnlich klingt, aber was anders meint. Galaterbrief, da schreibt der Apostel, wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Da geht es um uns als Person. Wenn wir als Menschen meinen, wir wären was, wo wir doch nichts sind im Vergleich zu Gott, dann sagt er, der betrügt sich selbst. Gott kann er sowieso nicht betrügen, die anderen Menschen auch nicht, die merken das über kurz oder lang, aber sich selbst betrügt er, wenn er das glauben würde. Aber darum geht es hier jetzt nicht. Hier geht es darum, wie er gerne auch noch zeigen wird, dass jeder eine bestimmte Aufgabe bekommen hat. Und jetzt besteht die Gefahr, dass ich darüber hinaus denke, ich wäre eigentlich für ganz andere Sachen noch wunderbar geeignet, obwohl Gott vielleicht das gar nicht so vorgesehen hat. Er hat mir einen bestimmten Bereich gegeben Und da jetzt drüber hinaus zu denken, ist dann gefährlich. Und deswegen sagt er, er solle stattdessen besonnen sein. Nüchtern in der Beurteilung der Fähigkeiten, Gaben, Aufgaben, die der Herr gegeben hat. Denn, wie das dann heißt, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Diesem kurzen Satz drei Bemerkungen. Erstens, was wir haben und tun können für den Herrn, das hat Gott zugeteilt. Er ist der, der das zugeteilt hat. Ich kann das nicht für jemand anders machen. Ich kann nicht zu jemandem sagen, du solltest mal das und das machen im Werk des Herrn. Ich kann mir das auch nicht selbst aussuchen. Also ich würde jetzt gerne, nein, das geht nicht, das ist jemand anders, der das zuteilt. Gott zahlt das zu und zwar, hier haben wir den Ausdruck wieder, einem jeden. Vielleicht denkst du, ich weiß gar nicht, was ich für eine Aufgabe habe und ich habe bestimmt nichts zu tun, ich bin nicht so wichtig oder was. Das kann nicht sein. Das würde ja diesem Vers widersprechen. Es kann durchaus sein, dass du das nicht weißt. Dann musst du den Herrn mal fragen, ob er dir das nicht zeigen kann, was deine Aufgabe ist. Und wenn du das aufrichtig betest, dann wirst du auch eine Antwort kriegen. Er sagt, Gott hat jedem etwas zugeteilt und zwar das Maß des Glaubens. Zweimal finden wir diesen Ausdruck in diesem Kapitel und er bedeutet nicht beides Mal nicht dasselbe. Das ist mal nur so eine Nebenbemerkung zum Bibelstudium. Wir können die Bibel nicht konkordant betrachten. Ja? Du nimmst ein Konkordanz, suchst raus, wo kommt das Wort überall vor und glaubst jetzt, das würde immer dasselbe heißen. Die Bedeutung legt letztlich der Kontext, also der Textzusammenhang fest. Es gibt im Thessalonicher Brief ein Kapitel, da kommt dreimal das Wort Schlafen vor. Es meint aber nicht dasselbe. Einmal meint es den natürlichen Schlaf, die Schlafen des Nachts, das ist so, wenn man nicht gerade Nachtschicht hat, und geistlichen Schlaf, lasst uns nun nicht schlafen wie auch die übrigen, oder entschlafen sein, also schon heimgegangen. Ob wir nun wachen oder schlafen, wenn der Herr kommt. So muss man immer den Zusammenhang. Auch hier haben wir zwei Bedeutungen. Hier in diesem Abschnitt, Vers 3, bedeutet das Maß des Glaubens, das Maß des Wirkungskreises, den der Herr dir oder mir zugeteilt hat in unserem Glaubensleben. Es gibt einen interessanten Vers zu aus 2. Korinther 10, Bezug auf Gott. Ist uns vielleicht nicht so geläufig wie andere ähnliche Ausdrücke. 2. Korinther 10, Vers 13 schreibt Paulus, wir aber wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß des Wirkungskreises, den der Gott des Maßes uns zugeteilt hat, um auch bis zu euch zu gelangen. Hier wird Gott der Gott des Maßes genannt, der den Maß des Wirkungskreises, wie das hier genannt wird, zuteilt. Das heißt, Gott teilt dir und mir für unsere Aufgabe, die wir haben, einen Wirkungskreis zu. Und den sollen wir erkennen und darin arbeiten. Natürlich, der Gott des Maßes, wenn du treu bist, kann diesen Wirkungskreis auch erweitern im Laufe deines Lebens. Das heißt nicht, dass das immer so bleiben wird. Vielleicht war das Maß deines Wirkungskreises, ich nehme jetzt mal ein praktisches Beispiel, dass du am Ort die Kinderstunde gemacht hast, mit einer Handvoll Kindern. Und dann hast du das vielleicht eine Zeit lang getan. Und dann hat der Herr dir deutlich gemacht, dass du diese Aufgabe ausweitest und eine Freizeit für Kinder machst, wo viel mehr dabei sind. Und später wird der Herr dir zeigen, dass du auch darüber hinaus eine Aufgabe, einen Dienst hast, verschiedener Art. Aber wichtig ist eben, dass wir nicht anfangen, den Kreis zu erweitern, sondern das dem Herrn überlassen, indem wir besonnen erkennen, was unsere Aufgabe ist. Und jetzt benutzt er dieses Bild, denn ebenso wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christo, einzeln aber Glieder voneinander. Das Bild ist ja leicht verständlich, er spricht hier von unserem Körper und sagt, der Körper ist einmal ein Leib, das heißt, wir gehören alle zusammen, wir sind nicht irgendwo einzeln, das ist im Körper ja auch so. Meine Hand fliegt nicht da irgendwo rum und der Fuß ist irgendwo ganz anders, sondern die sind alle an diesem einen Leib. Aber sie haben verschiedene Aufgaben. Zum Trinken benutze ich nicht mein Ohr, sondern den dazu zugehörigen Körperteil. Und die brauchen sich auch. Ist schon schwierig, ohne Hand zu trinken. Kann man auch, man leckt da irgendwo rum. Aber normal benutzt man ja einen Becher, nicht, und nimmt dann die Hand, um zu trinken. Und wenn mal irgendwas durch eine Verletzung nicht mehr so funktioniert, dann merken wir, wie sehr wir die brauchen, die einzelnen Teile, die aber eben verschiedene Aufgaben haben. Dieses Bild benutzt der Apostel, wie gesagt, mehrmals, dreimal hauptsächlich, mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung. Im Epheserbrief, da haben wir die grundlegende Stelle zu diesem Thema, wo der Apostel darauf eingeht, dass der Herr Gaben gegeben hat, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Da geht es einfach um die grundlegenden Gaben, die am Grund, den Grund gelegt haben, die Apostel und Propheten des Neuen Testamentes, die Schreiber des Neuen Testamentes und dann die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Das ist eine zur Auferbauung der Versammlung. Und da sind auch in der Stelle im Epheserbrief sind die Personen die Gabe. Er hat die einen gegeben und die anderen. Eine Gabe an die Menschen. Im 1. Korintherbrief benutzt er auch noch einmal dieses Bild und schildert auch verschiedene Möglichkeiten. Es ist übrigens interessant, dass wenn du die drei Stellen liest, wo die verschiedenen Gaben genannt werden, die nicht identisch sind. Das heißt, wir haben keine vollständige, erschöpfende Liste an Gaben, die man so abhaken kann, sondern es sind Beispiele, die der Geist Gottes uns je nach Textzusammenhang gibt. Und im Korintherbrief nimmt der Apostel auch eine Wertung vor. Das lag daran, dass die Korinther besonderen Wert legten auf die Gaben, die so richtig ins Auge fielen. Die benahmen sich wie im Kindergarten, waren alle gleichzeitig geredet und in Sprachen und sonst was. Und der Apostel sagt, wisst ihr, wenn ihr wirklich nach irgendwas streben wollt, dann strebt danach zu Weissagen. Das ist viel wertvoller für die Versammlung und die Auferbauung des Leibes. Wir kommen nachher dazu, was das ist. Hier allerdings, in dieser Stelle, die wir jetzt haben, da gibt es keine Wertung. Da sind die Gaben, zu denen wir gleich kommen, scheinbar wahllos nebeneinander gestellt. Da hast du geistliche Gaben, dann kommen praktische Dinge, dann kommt wieder was Geistliches, dann kommt wieder was Praktisches, weil der Apostel eben deutlich macht, es geht nicht darum, das zu bewerten, dass das eine wichtiger ist als das andere, sondern jeder soll das tun, was der Herr ihm gegeben hat. Der Gedanke hier ist ja der, wenn das deine Aufgabe ist, dann bleib dabei. Paulus hat einmal einen Arbeiter ermuntert oder ermahnt, mit dem Ausdruck haben wir uns ja gestern auch beschäftigt, und sagt, Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast. Jetzt wissen wir ja nicht, wie Paulus den Satz betont hat. Der kann zweierlei bedeuten. Entweder, wenn er sagt, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, so wie Paulus hier sagt, dann bleib dabei. Das ist deine Aufgabe, nimm die wahr. Man kann den Satz ja auch so betonen, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast. Wenn ich vielleicht gerne was anders machen würde, dass der Herr sagt, das ist deine Aufgabe und da bleib jetzt mal bei. Und das werden wir hier auch sehen, dass er das sagt. Jeder hat die eine oder andere Aufgabe bekommen. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade. Er sagt, es ist sowieso Gnade, das haben wir uns nicht erarbeitet. Das können wir nicht beanspruchen. Der Herr gibt das. Ein geschätzter Bruder, von dem ich manches gelernt habe, ist inzwischen beim Herrn. Er hat mal zu mir gesagt, ich habe immer als junger Mann gedacht, ich möchte mal Evangelist werden. Das ist so das, was... wo ich Lust zu hätte. Aber der Herr hatte was anders vorgesehen, ich sollte was anders machen, hat er dann auch unter großem Segen sein ganzes Leben gemacht. Aber es geht ja eben nicht so sehr darum, was wir jetzt gerne machen würden, sondern es ist etwas, was uns durch Gnade verliehen worden ist. Diese Talente und Gaben in den Gleichnissen, sie wurden nach den Fähigkeiten verteilt, der Herr als der Schöpfer hat die Fähigkeiten gegeben und er wird die Gabe auch damit in Übereinstimmung vergeben. Und jetzt werden eben einige solcher Gaben, Dienste, Aufgaben genannt. Und auch hier beginnt er mit Weissagung und sagt, es sei Weissagung, so lasst uns weissagen nach dem Maß des Glaubens. Ich lese noch einen Vers dazu aus 1. Korinther 14. 1. Korinther 14, Vers 3. Wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Weissagung oder prophetischer Dienst, wie es an manchen anderen Stellen heißt. Was ist das? Wenn ich jetzt draußen auf die Straße gehen würde mit einem Mikrofon und würde die Leute fragen, was ist ein Prophet? Dann würden vielleicht 50% gar nichts wissen. Die anderen denken vielleicht an Mohammed oder die werden vielleicht sagen, ja, das ist jemand, der was Zukünftiges vorhersagt. Ich würde noch ein paar Punkte dafür geben, ist nicht ganz falsch, aber es trifft nicht wirklich die Bedeutung. Es hat Propheten gegeben, die haben gar nichts Zukünftiges vorhergesagt. Sondern Weissagen bedeutet, dass jemand aus der Gegenwart Gottes kommend die Botschaft Gottes bringt für eine Situation. Am besten kann man das vielleicht an Elia sehen, wenn er zu Ahab kommt und sagt, der Gott, vor dessen Angesicht ich stehe, lässt dir sagen. Er kommt aus der Gegenwart Gottes mit einer Botschaft für Ahab. Und das ist das auch heute noch, der Dienst der Weissagung, dass es ein Dienst ist, dass die Gemeinschaft mit dem Herrn kommt, mit dem Wort Gottes, wie wir im 1. Korinther gelesen haben, zur Erbauung, zur Tröstung, Ermahnung, wie es auch sein mag. Ein Wort, was speziell für diese Situation oder diese Person bestimmt ist. Dieser Dienst kann im Persönlichen geschehen, er kann auch im Dienst am Wort, in Zusammenkünften geschehen. Wenn wir alle in der entsprechenden Haltung vor dem Herrn sind, wenn so etwas geschieht, ich hoffe, ihr habt das erlebt schon mal, dass der Herr das schenkt. Wenn das so ist, und wir würden uns jetzt hinten an die Tür stellen nach der Stunde und würden die fragen, was habt ihr heute gehört? Dann würden die nicht sagen, ja, wir haben heute einen Vortrag über Römer 12 gehört. Sondern sie würden sagen, der Herr hat heute auf diesen oder jenen Punkt seinen Finger gelegt, hat dies oder jenes angesprochen in unserem Leben, um uns anzusprechen. Deswegen übrigens, das ist nur so ein Randgedanke, wir sind ja jetzt nicht im Korintherbrief, aber deswegen sagt er auch im Korintherbrief, Propheten, lass zwei oder drei reden. Das ist kein Modell, sondern eine Höchstgrenze. Weil prophetischer Dienst fast immer sich an das Gewissen richtet. Und das Fassungsvermögen ist auch begrenzt. Ja, wenn da schon drei gesprochen haben und immer wieder das Gewissen angesprochen haben, dann sagt der Herr, jetzt reicht das mal. Jetzt lass sie das erstmal verarbeiten, was sie da ich ihnen vorgestellt habe. Das ist also ein Dienst, ich komme da gleich nochmal mit einem anderen Vergleich zu, den also der geschehen konnte hier. Und das soll geschehen nach dem Maß des Glaubens. Das bedeutet hier, nach dem Maß meines persönlichen Glaubenslebens. Ich kann auch da nicht über das hinausgehen, was der Herr mir anvertraut hat. Das verliert die Wirkung, wenn ich nur, sage ich mal, fromm rede, aber in meinem Leben da nicht hinterstehe, das Maß meines Glaubens da nicht mit übereinstimmt, dann wird das wenig Wirkung hervorbringen. Nach diesem Dienst, den Paulus im Korintherbrief ja für besonders wertvoll für die Auferbauung der Versammlung hält, steht als nächstes, es sei Dienst, so lasst uns bleiben im Dienst. Und das Wort für Dienst, was hier steht, das griechische Wort, da kommt unser Fremdwort Diakonie her. Das meint einen ganz praktischen Dienst. Während Weissagung ja geistlich ist, ist das hier ein ganz praktischer Dienst, den man tun kann. Da gibt es ein weites Betätigungsfeld auf dem Sektor und es gibt sicherlich eben solche Gläubigen, die eine ganz besondere Aufgabe in diesem praktischen Dienst haben. Das fing ja schon am Anfang der gläubigen Apostelgeschichte an, als dieses Problem auftauchte, dass die Witwen dort, der Hellenisten, die glaubten, sie hätten zu wenig, sie würden übersehen und so. Da haben die Apostel gesagt, wir wollen unsere Aufgabe, das Wort Gottes zu verkünden, nicht verlassen, aber wir brauchen welche, die sich um dieses Problem kümmern. Und dann wurden Männer ausgesucht, die diesen Dienst getan haben. Und wenn du die Briefe an Timotheus und Titus liest, dann wirst du feststellen, dass auch für diesen praktischen Dienst der Diener geistliche Voraussetzungen erforderlich waren. Du wirst vielleicht denken, ja, wenn der jetzt da, der muss ein bisschen organisieren können, der muss rechnen können, vielleicht noch eine Excel-Tabelle erfüllen oder was, aber Mag ja sein, dass er das tun kann, aber es waren geistliche Voraussetzungen auch dafür erforderlich, für praktische Aufgaben im Volke Gottes. Und als nächstes geht er jetzt wieder auf die geistliche Ebene und sagt, der lehrt in der Lehre. Dazu lese ich das eben, was ich eben schon erwähnte, Apostelgeschichte 6. Vers 4, da sagen die Apostel, als es dieses Problem gab, Apostelgeschichte 6, Vers 4, wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Ein besonderer Bereich des Lehrers ist eben der Dienst des Wortes, die Verkündigung des Wortes Gottes. Und Paulus schreibt Timotheus zu diesem Thema auch noch etwas. Zweite Timotheus 4, Vers 2 wird Timotheus gesagt, predige das Wort. Nur drei Worte im Deutschen, aber es beschreibt letztlich das, was der Lehrer tut. Und wir können da die Betonung auch wieder auf beide Teile lesen. Predige das Wort. Der Glaube kommt aus der Predigt. Das Wort wird gepredigt, nicht eine Pantomime aufführen oder sonst was, sondern predigen. Und zweitens, predige das Wort. Nicht irgendwelche Geschichten oder sonst was, Erfahrungen oder was auch immer, sondern es ist das Wort Gottes, was verkündigt wird. Timotheus wird auch aufgefordert, diese Wahrheit weiterzugeben an solche treuen Männer, die in der Lage sind, auch andere zu lehren, diese Wahrheit Gottes weiterzugeben. An dieser Stelle müssen wir jetzt vielleicht zwei Sätze sagen. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Lehren und Weissagen? Lehren bedeutet das Auslegen der Heiligen Schrift und diese Lehre weiterzugeben. Weissagen bedeutet, ein ganz bestimmtes Wort für eine bestimmte Situation zu geben. Das macht uns auch klar, warum das eine auch Schwestern tun können und das andere nicht. Der Apostel sagt ganz klar, ich erlaube einer Frau nicht zu lehren. Das ist nicht ihre Aufgabe. Da spielt es überhaupt keine Rolle, wer da sitzt. Ich sage das jetzt mal ganz praktisch. Wenn da vorne eine Schwester stände und würde über Römer 12 reden und es wären überhaupt keine Brüder hier, wäre es trotzdem falsch. Weil sie eine Aufgabe wahrnimmt, die ihr nicht gegeben ist. Weissagen ist was anderes. Natürlich nicht in den Zusammenkünften. Das ist ganz einfach, weil sie in den Zusammenkünften schweigt. Man kann nicht schweigend weissagen. Aber im persönlichen Umgang, Kontakt mit Schwestern, mit Kindern, das Wort zu sagen, was jetzt gebraucht wird in einer solchen Situation. Die jeweils zu erkennen, wo der Bereich ist, wo die Grenzen sind, das wird der Herr sicherlich in der einen oder anderen Fall deutlich machen. Eine Frau soll auch ihr Haupt bedecken, wenn sie weissagt. Habe ich den erstaunten Sonntagsschullehrerinnen meistens gesagt, dass sie das tun sollen. Weil, weißt du denn, ob du vielleicht das Wort sagst, was jetzt für ein Kind, was da sitzt, der Trost ist, den sie gerade braucht? Oder was zu seiner Errettung führt? Wir sehen im Neuen Testament, dass Gott auch da den jeweiligen Bereich, was schicklich ist und was nicht, sehr deutlich macht. Gut, weil das so unpopulär ist, mache ich da jetzt noch mal etwas längere, zwei Sätze mehr. Immer dann, das kommt in der Bibel ab und zu mal vor, immer dann, wenn eine Frau etwas getan hat, was normalerweise die Aufgabe eines Mannes gewesen wäre, war sie immer darauf bedacht, ich rede jetzt von den positiven Beispielen, ihre Stellung als Frau nicht zu verlassen. Da gab es eine Zeit im Buch der Richter, da gab es eine Frau, Deborah, die richtete Israel. Wie hat die das denn gemacht? Ich sage dir jetzt mal, wie Samuel das gemacht hat, der erste Richter Israels. Der ist durch Israel gereist, von Rama, wo der wohnte, einmal im Kreis, bis er wieder in Rama zurückgekommen ist. Das hat Deborah nicht gemacht. Sie wohnte unter der Deborah-Palme und ganz Israel kam zu ihr. Da, wo sie wohnte, mussten die schon zu ihr hingehen, wenn sie was von ihr wissen wollten. Als der König Josia oder seine Leute das Wort Gottes gefunden haben, was sie verloren hatten, und ihnen auf einmal bewusst wurde, wir haben das ja gar nicht getan, was in Gottes Wort steht. Was sagt Gott jetzt zu uns? Aus irgendwelchen Gründen war kein Prophet erreichbar, da gab es nur die Prophetin Hulda. Aber das ist ja praktisch, dann holen wir die mal hier an den Königshof, dann soll die mal hier eine Rede halten. Und nein, man schickte hin zu ihr. Die wohnte, ich glaube, im 4. Stadtteil, ich kann die Adresse nie behalten. Also wir wussten genau, wo die wohnte, da wurden die hingeschickt. Und die hat dann den Abgesandten da gesagt, und die gingen zurück zum König Josia und haben ihm gesagt, was die Botschaft Gottes für diese Situation war. Jetzt nehme ich noch ein letztes Beispiel aus dem Neuen Testament, Apostelgeschichte 21, glaube ich. Da kommt Paulus auf seiner Reise zu dem Evangelisten Philippus und da heißt es, der hatte 4 unverheiratete Töchter, die weissagten. Das ist ja praktisch. Gott wollte Paulus ja sowieso gerade was sagen, da kann er ja eine von denen benutzen. Das tat Gott aber gar nicht. Da kommt der Prophet Agabus aus Jerusalem extra angereist, um Paulus diese Botschaft, das war ja noch immer alles ein bisschen dramatisch, der wurde da gefesselt und was weiß ich, und gibt ihm diese Botschaft. Weil der Geist Gottes sagt, das wäre nicht schicklich und passend gewesen, wenn das die Töchter getan hätten. Trotzdem haben die geweissagt, wann immer und in welchen Situationen Gott das benutzt hat. Dann konnten sie eine solche Aufgabe wahrnehmen. Die Aufgabe des Lehrens ist eben die Aufgabe, die dem Mann gegeben ist. Und wenn einer diese Aufgabe hatte, dann sollte er dabei bleiben. Es sei der ermahnt in der Ermahnung. Sagst du vielleicht, ja, der Bruder so und so, der muss auch immer ermahnen. Natürlich muss er das, wenn das seine Gabe ist. Das Problem ist ja nicht, dass er das tut. Das Problem taucht ja erst an, auch wenn er der Einzige ist. Aber wenn sich das ergänzt mit anderen Gaben, dann wird er an dem Punkt, wo er dran ist und wo der Herr das will, auch ermahnen, weil das seine Aufgabe ist. Wir haben ja gesehen, dass Ermahnung durchaus nicht immer Kurskorrektur bedeutet, sondern auch ermuntern, trösten und anderes bedeuten kann. Aber da war eben jemand, der hatte diese Aufgabe. Besonders war er dafür befähigt, das zu tun. Dann sollte er da auch bei bleiben. Jetzt kommt wieder was ganz Praktisches. Der gibt in Einfalt. Der gibt, das heißt hier, der materielle Güter, die er hat, weitergibt. Was sollte er tun? In Einfalt, wie die Fußnote, Lauterkeit, Aufrichtigkeit. In der Bergpredigt hat der Herr da etwas zu gesagt, in Matthäus 6. Matthäus 6. Vers 3, du aber, wenn du Wohltätigkeit übst, so lass deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit deine Wohltätigkeit im Verborgenen bleibt und so weiter. Da war jemand, der tat Wohltätigkeit und der Herr sagt, das wird jetzt nicht voreinander rausposaunt, sondern tu das so im Verborgenen, wie der Herr dir das zeigt, irgendwelche Dinge zu unterstützen, wo Not da ist, und zwar in Einfalt, in Lauterkeit, in Aufrichtigkeit. Und nicht etwa, um damit irgendwelche Ziele zu verfolgen. Was in der Geschichte der Christenheit oder der Bibel auch immer wieder geschehen ist. Ich lese da nur mal aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Amos, einen Vers, wo das auch vorkam. Amos 7. Amos 7, Vers 12. Und Amazia sprach zu Amos, Seher, geh, flieh in das Land Juda und iss dort dein Brot. Und dort magst du weissagen. Das heißt, die haben zu Amos gesagt, Amos, du kannst hier weggehen. Hier bei uns kriegst du nichts mehr, da wirst du verhungern. Uns passt deine Botschaft nicht und deswegen werden wir dich nicht weiter unterstützen. Das natürlich nicht in Lauterkeit und Aufrichtigkeit, sondern mit einem Ziel. Das hat es immer wieder gegeben. Einer der Vorreformatoren in England, Wycliffe, glaube ich, er war Professor an der Universität in Cambridge. Und da haben sie gedacht, das passte denen ja nicht, der wollte die Bibel übersetzen und solche Sachen. Den werden wir jetzt versetzen als Landpfarrer irgendwo in die Walachei da. Da wird er schon seinen Mund halten, da kann er kaum noch leben von dem, was er da verdient. Sie haben sich zwar getäuscht, dass er seinen Mund halten würde, aber da war auch der Versuch, durch sowas Einfluss zu nehmen. Das hier natürlich nicht gemeint, sondern der meint, wenn einer von dem Herrn in die Lage versetzt ist, etwas zu geben, dann soll er das in aller Einfalt tun. Der vorsteht mit Fleiß. Wenn jemand, geht es also um die Aufgaben einer gewissen Führerschaft im Volke Gottes. Und da wollen wir noch drei Stellen zu lesen. Einmal aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5. Vers 12. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen und dass ihr sie über die Maßen in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. In der Anfangszeit der Versammlungen Gottes gab es von den Aposteln angestellte Älteste. Das haben wir heute nicht mehr, weil wir gar keine Apostel mehr haben, die sie ernennen können. Aber das, was hier in 1. Thessalonicher 5 steht, ist das Modell für heute im Prinzip. Denn in Thessalonich hatte Paulus, er war ja nur sehr kurz da gewesen, auch gar keine angestellt. Und er sagte, die Gläubigen sollten sie erkennen. Da waren welche, die vom Herrn diese Aufgabe bekommen hatten. Und woran sollte man die denn erkennen? Man sollte sie erkennen, die unter euch arbeiten. Ja, weil sie die Aufgaben gemacht haben, die damit in Verbindung stehen, die euch vorstehen, die eine gewisse Führung übernahmen, die euch zurechtweisen. Hört man ja nicht so gerne, aber da gab es welche, die das übernommen hatten. Die konnte man erkennen und die sollte man eben anerkennen und in Liebe achten. In Hebräer 13, die Judenversammlung hatten sowas sowieso schon vom Alten Testament her, in Hebräer 13 finden wir, dass der Apostel dreimal den Ausdruck Führer benutzt. Und der erste, die ich will nur zwei Stellen erwähnen, die erste ist Vers 7, Hebräer 13, Vers 7. Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben und den Ausgang ihres Wandels anschauend, ahmt ihren Glauben nach. Diese Männer, von denen er hier redet, die lebten schon nicht mehr. Das waren die Führer, die ihren Lauf vollendet hatten, die inzwischen gestorben waren. Und er sagt, sie sollten an diese im Gedächtnis behalten. Was hatten die denn gemacht? Die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Das war das Kennzeichen geistlicher Führer, dass sie das Wort Gottes geredet haben. Und den Ausgang ihres Wandels anschauend. Ja, man konnte ihr Leben bis zum Ende betrachten. Sie hatten ihren Lauf vollendet. Und dann ahmt ihren Glauben nach. Wir sollen nicht die Brüder nachahmen und genauso reden wie die, uns genauso bewegen oder so, sondern den Glauben nachahmen, den sie gezeigt haben. Aber dann spricht er in Vers 17 von solchen, die noch leben. Gehorcht euren Führern und seid fügsam, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre euch nicht nützlich. Ja, da gab es solche wieder. Hier wird etwas anderes gesagt über sie. Das erste war, dass sie das Wort Gottes geredet haben. Von denen wird gesagt, denn sie wachen über eure Seelen. Die einen Blick haben für die Seelen der Gläubigen, da wachen sie drüber, denen sollte man gehorchen, weil sie einmal Rechenschaft ablegen werden vor dem Herrn über ihren Dienst. Und er sagt ganz praktisch, dass sie diesen Dienst mit Freuden tun. Das ist für euch viel nützlicher, als wenn sie das mit Seufzen tun würden. Wenn jemand, der sich um deine Seele bemüht, mit Freuden zu dir kommt, um mit dir zu reden, ist das doch besser, als wenn der schon am Seufzen ist, wenn er zur Tür reinkommt, dass er jetzt, ach du liebe Zeit, jetzt muss ich auch noch mit dem reden. Das wird wenig nützlich sein. Und die sollten das, das sagt unser Römer 12 hier, sie sollten diese Aufgabe des Vorstehens wahrnehmen, mit Fleiß. Er hat ja schon vorher in Thessalonich gesagt, dass sie unter euch arbeiten. Und diese Arbeit, die war durchaus anstrengend und erforderte einen gewissen Fleiß. Wir kommen da zu einem späteren Zeitpunkt im Kapitel vielleicht nochmal zurück. Dann geht er wieder ganz praktisch, wenn er sagt, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Ja, da gab es jemand, dessen besondere Fähigkeit es war, Barmherzigkeit zu üben, Mitleid zu haben mit dem Elend, das ihn umgab, und sich in Barmherzigkeit einer solchen Person zuzuwenden. Das sollte er tun mit Freudigkeit. Also nicht so wie Jona, der war nicht so freudig, als er die Barmherzigkeit Gottes sah mit dieser Stadt Ninive. Da hat ihn das ziemlich aufgeregt, er war ganz wütend. Was ist denn jetzt mit mir los? Mit meinem Ruf als Prophet, jetzt kündige ich das Gericht an und du bist barmherzig, wie schrecklich. Er hatte nicht das Verständnis für das Herz Gottes. Aber im Galater 6 sagt der Apostel noch so etwas Ähnliches. Galater 6. Vers 9. Lasst uns aber nicht müde werden, Gutes zu tun, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Auch da spricht er davon, dass eine solche Arbeit, Barmherzigkeit, Gutes zu tun, das ist, kann man auch leicht müde drin werden, ermatten, weil die Bedürfnisse natürlich sehr vielfältig sind, aber sie sollten, wenn der Herr das ihnen als besondere Gabe gegeben hatte, das mit Freudigkeit tun. Bis dahin ging es um die Gaben und Dienste. Jetzt ab Vers 9 geht es um allgemeine Verhaltensmaßregeln. Und das Erste, was er sagt, ist, die Liebe sei ungeheuchelt. Das griechische Wort für Heuchler ist dasselbe Wort wie Schauspieler. Wir sollen also die Liebe nicht schauspielern, sondern sie soll echt sein. Und das ist etwas, was Ihnen hier gesagt wird, dass das sich als echt erweisen soll im Umgang miteinander. Wenn ich vorher zu Hause vor meinen Kindern da über jemand schlecht geredet habe und dann gehe ich in die Stunde und treffe den und sage, oh, wie schön, dass ich sehe, und dann brauche ich meinen Kindern ja nicht mehr über Heuchelei einen Vortrag zu halten, weil sie ja gerade mitbekommen haben, sondern diese Liebe soll eben ungeheuchelt sein. Das kann durchaus bedeuten, darauf geht er jetzt hier nicht ein, das kann ja durchaus bedeuten, wir haben solche Dinge da vorher gehabt mit Zurechtweisungen und sowas, auch das ist Liebe. Und es wäre geheuchelt, wenn wir Dinge nicht ansprechen würden, obwohl die Liebe uns sagt, wir müssten das eigentlich ansprechen. Es soll eben echt transparent sein. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Ja, die Maßstäbe für Gut und Böse, die legt Gott fest und nicht die Gesellschaft. Deswegen haben wir ja am Anfang gesehen, dass wir nicht gleichförmig dieser Welt sein sollen, auch nicht in unserem Denken. Und dann geht es darum, das Böse, die Sünde zu verabscheuen. Auch wenn sie im Leben von Gläubigen vorkommt. Aber wir verabscheuen ja nicht die Person, sondern die Sache. Das Böse haltet fest am Guten. Er macht uns damit auch deutlich, es gibt eine gewisse Notwendigkeit, die auftauchen kann, sich mit dem Bösen zu beschäftigen. Aber das ist nicht die eigentliche Beschäftigung des Gläubigen. Haltet fest am Guten. Das ist eigentlich das, was Kraft gibt, bei aller Notwendigkeit, die vielleicht vorliegen mag. Wir werden da nachher morgen nochmal drauf zurückkommen. Aber hier sagt er, haltet daran fest, an dem Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander. Die Bruderliebe, also die Liebe zu dem Glaubensbruder, der Glaubensschwester, sollte von Herzen kommen. Johannes, der Apostel Johannes, schreibt in seinem ersten Brief, 1. Johannes 3, Vers 14. 1. Johannes 3, Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt in dem Mund. Er sagt gewissermaßen, Johannes, der Beweis, woran du erkennen kannst, ob jemand Leben aus Gott hat, ist, dass er die Brüder liebt, dass er die Geschwister, die Glaubensgeschwister liebt. Weil der, der aus von Neuem geboren ist, liebt auch den, der von Neuem geboren ist. Es sind ja, eine Familienbeziehung ist da entstanden. Bruderliebe bedeutet also nicht, ich liebe den Bruder oder die Schwester, die mir besonders sympathisch sind. Mit Jakobus könnte man sagen, das machen auch die Sünder. Das ist nichts Besonderes. Sondern was uns verbindet, in erster Linie ist die gemeinsame Natur, die wir haben, als Kinder Gottes in diese Familie Gottes hineingeboren zu sein. Na, wenn das so ist, dann können wir ja alle wie unsere Kumpels betrachten und nein, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehen. Normalerweise ist es ja nicht schön, wenn man sich vordrängelt, aber hier darf man das. Man darf dem anderen vorangehen in Ehrerbietung, in der Ehe, dem die Ehre zukommen lassen, dem sie zukommt, in Ehrerbietung, dem anderen, dem Bruder, die Schwester, Ehrerbietung entgegenbringen. Im Fleiß seid nicht säumig. Da haben wir wieder das, was wir vorher schon mal hatten beim Vorsteher. Hier aber jetzt für uns alle. Im Fleiß seid nicht säumig. Fleiß ist ein Kennzeichen, das sollte einen Gläubigen kennzeichnen und nicht Faulheit. Das gilt in vielen Dingen, das gilt in ganz praktischen Belangen unseres Lebens. Das ist unser Zeugnis nach außen, im Beruf, in der Schule. Wofür sind wir bekannt? Dass wir fleißig sind oder dass wir faul sind? Und im Geistlichen gilt das genauso. Ich empfehle dir mal, einen Monat mit 31 Tagen zu nehmen und jeden Tag ein Kapitel in den Sprüchen zu lesen, sind 31 Kapitel, und alles rauszusuchen, was da über Fleiß oder über Faulheit steht. Ich werde heute Abend nicht alle Stellen lesen, sondern nur ein oder zwei aus Sprüche 10. Einen Vers. Sprüche 10, Vers 4. Wer mit lässiger Hand schafft, wird arm, aber die Hand der Fleißigen macht reich. Da siehst du, dass das ganz praktisch gilt. Natürlich, wer nicht arbeitet und nichts tut, wer lässig ist, der muss sich nicht wundern, dass da nicht so fürchterlich viel auf seinem Konto landet. Und der Fleißige, bei dem bringt das was. Aber geistlich ist das genauso. Wenn du im geistlichen Leben lässig und nachlässig bist, wenn jeden zweiten Tag deine stille Zeit ausfällt, brauchst du auch nicht wundern, wenn du geistlich verarmst. Während der Fleiß anwendet, auch einen geistlichen Reichtum dabei davonträgt. Kapitel 12. Sprüche 12, Vers 27. Nicht erjagt der Lässige sein Wild, aber kostbares Gut eines Menschen ist es, wenn er fleißig ist. Das ist auch ein leicht verständliches Bild. Tiere, Wildtiere, Rehe oder sowas, die sind ganz schön schnell. Also wir haben mal eine Herde ins Auto gekriegt, aber die waren ruckzuck auf einmal weg. Außerdem, dass man da erwischt hat. Aber wenn du dann lässig bist, dann kommst du nicht mehr hinterher. Den kriegst du nie ein. Und so ist dann, sagt er das. Wenn du aber fleißig bist, dann gibt das ein kostbares Gut. Kapitel 13, Vers 4. Die Seele des Faulen begehrt und nichts ist da, aber die Seele der Fleißigen wird reichlich gesättigt. Klar, wenn ich faul bin und vergesse auch das Einkaufen, dann habe ich irgendwann ist der Kühlschrank leer und dann gibt es nichts mehr zu essen. Aber geistlich ist das ja genauso. Der Faule wird sagt, ja, ich habe da nie was von geistlich, kriege da immer nie so mit was. Ich gehe da immer hin, lasse das an mir vorbeirauschen und gehe wieder nach Hause. Aber irgendwie bringt mir das nichts, ja, weil du nicht den Fleiß aufgebracht hast, vielleicht das Ganze mal nachzuarbeiten. Mal noch nachzugucken, was habe ich denn da gehört. Dich damit zu beschäftigen entsprechend, dann wird das auch entsprechenden Nutzen haben. Noch ein krasses Beispiel in Kapitel 19, Sprüche 19, Vers 24. Hat der Faule seine Hand in die Schüssel gesteckt, nicht einmal zu seinem Mund bringt er sie zurück. Der Faule, der hat also seine Müsli-Schüssel da stehen und der schafft das noch nicht mal, den Löffel in den Mund zu stecken. Ist das nicht geistlich genauso? Du hast alles, ist da, kein Mangel an Literatur, an Mitteln, die du hast, die Bibel sowieso, aber du schaffst es nicht, weil du nicht fleißig bist, dass du davon Nutzen hast. Dir das wirklich als geistliche Nahrung zu Gemüte zu führen, damit es etwas bringt in deinem Leben. Den Herrn darum zu bitten. Ich weiß ja nicht, wie du die Bibel liest, aber kommst du vielleicht an eine Stelle, wenn es bei mir passiert, dass häufiger es dahin kommt, an eine Stelle, die verstehst du nicht. Da denkst du, was heißt die Stelle eigentlich? Ja, ach, das ist so schwierig, ich guck mal lieber, ob bei Jona oder sonst wo was steht, was ich besser verstehe. Oder sagst du, Herr, ich will aber wissen, was das bedeutet. Ich habe das noch nicht richtig verstanden. Wo kann ich jetzt die Antwort finden? Dann wirst du vielleicht Literatur schon, wirst vielleicht jemand fragen, von dem du weißt, ach, der könnte mir da vielleicht helfen. Dass wirklich diesen Fleiß oder dieses Interesse aufbringst, das Wort Gottes auch wirklich zu verstehen, diesen Fleiß anzuwenden, darin nicht säumig zu sein. Der Jünger Petrus hatte mal große Dinge für den Herrn vor. Ja? Ich werde ins Gefängnis gehen für dich und in den Tod. Und dann kam der Garten Gethsemane, schlief er erstmal. Da sagte der Herr zu ihm, Petrus, nicht eine Stunde vermochtest du mit mir zu wachen. Vielleicht sagst du auch, ja, ich will einmal als Missionar nach Timbuktu irgendwann. Aber was mit der einen Stunde morgens oder abends oder wann auch immer? Wo du Gottes Wort, die die Zeit dafür nimmst. Bist du da säumig drin? Oder muss der Herr dann auch sagen, nicht eine Stunde am Tag schaffst du das, mal in meinem Wort zu lesen und das zu dir reden zu lassen, diesen Fleiß aufzubringen, der damit natürlich verbunden ist. Wir kommen dann zum Ende, nur noch einen Ausdruck, den anderen machen wir morgen. Seid inbrünstig im Geist oder brennend im Geist. Das ist so eine Stille, die nicht ganz so einfach ist, weil man jetzt die Frage klären muss, was für ein Geist hier gemeint ist. Im Englischen ist das ein bisschen einfacher, weil da die Hauptworte kleingeschrieben werden, es sei denn, sie beziehen sich auf Gott, dann wird es groß geschrieben. Und Buddha Dhabi übersetzt das hier mit einem kleinen S, das Wort Spirit, weil er meint, und ich glaube zu Recht, dass es hier um den menschlichen Geist geht und nicht um den Heiligen Geist. Brennend im Geist, das heißt, dass unser geistliches Leben keine Routine wird. Dass wir wirklich mit unserem Geist brennend an der Sache interessiert sind und da mitmachen. Es gäbe nichts Tödlicheres für irgendeine Aufgabe, die der Herr uns gegeben hat, wenn wir sie nur noch routinemäßig tun würden, innerlich gar nicht mehr beteiligt. Der Jesus, da fährst du das mehr als einmal, wenn er irgendwas gesehen hat, dass er innerlich bewegt war. Das wird uns einmal mitgeteilt von dem Schreiber, aber der Herr hat es auch selbst gesagt. Ich bin innerlich bewegt, weil die wie Schafe sind, die keinen Hirten haben. Er hat immer die Bedürfnisse gesehen und innerlich daran Anteil genommen. Und das sollte auch bei uns so sein, dass wir mit einem brennenden Geist die Aufgabe wahrnehmen, die der Herr uns gegeben hat. Dabei spielt es keine Rolle, ob das jetzt eine geistliche Aufgabe ist oder eine praktische. Was immer der Herr dir oder mir gegeben hat, hier heißt es, bleibe dabei, führ das aus. Und das wird dann auch unser Verhältnis als Gläubige untereinander prägen. Wir werden morgen, so der Herr will sehen, noch ein paar Punkte dazu. Und dann weitet sich das Feld. Wir sind ja nun nicht 24 Stunden am Tag nur mit unseren Glaubensgeschwistern zusammen. Wir begegnen ja auch noch anderen Menschen. Und auch da gibt es ein Verhalten, das den Erbarmungen Gottes entspricht, das solchen entspricht, die einmal aus der Welt heraus gerettet sind, denen gegenüber, die immer noch auf diesem Weg ins Verderben sind.